guck dir das an, was ich mir gewünscht habe. Eine Blockflöte und ein Zeichenblock und Buntstifte. Sind schon enorme Wünsche, ne? Ich glaube, da war das Highlight diese Blockflöte. Das war ja schon viel Geld, was das gekostet hat. Oh, jetzt krieg ich Tränen in den Augen. Das hat mein Vater geschrieben.
Elke Lüthjohann, geborene Schmidt.
Das hat mein Vater geschrieben.
Damals Grundschulkind, Tochter eines Werftarbeiters.
Mein Vater, der war Schlosser und hat dann bei der Flenderwerft als Schlosser auch gearbeitet im Betrieb.
Weihnachten im Streik, das hätte ich mir anders gewünscht. Aber jetzt rücken wir alle noch mehr zusammen. Und darum geht es doch wohl an Weihnachten.
Mutter packt die Herrlichkeiten selber aus. Wirklich, mit viel Umsicht wurde dieses Paket zusammengestellt. Alles für den Haushalt. Eine Wohltat für eine Hausfrau zu Weihnachten.
Die mutigen 56. Deutschlands längster Streik. Feature nach dem gleichnamigen Dokudrama von Ingo Helm und Sabine Bernardi.
Nun, dieser Streik fing an, wie alle Streiks, mit einer Urabstimmung. Die hatte natürlich, wie es immer so ist, eine Vorgeschichte mit anderen Streiks, mit Tarifverträgen, die ausliefen oder nicht verlängert wurden. Und dieser Streik war bewusst in Schleswig-Holstein angesiedelt worden, weil Schleswig-Holstein damals, man muss sich klar machen, die haben Millionen Flüchtlinge aufgenommen, war ein sehr rückständiges Land, das erst anfangen musste, eine Industrie aufzubauen, um die Menschen in Lohn und Brot zu bringen, die Arbeiter und ihre Familien. Die Frauen spielten natürlich auch eine große Rolle. Und einerseits war Schleswig-Holstein sehr rückständig, andererseits gab es aber eben diese Werftindustrie und andere Zweige der Metallindustrie, die gezielt strategisch ausgesucht wurden, weil man sich sagte, auf der Gewerkschaftsseite, ein Abschluss, den wir hier erreichen, kann Pilotfunktion haben für ganz Deutschland. Ich heiße Ingo Helm, ich lebe in Hamburg und mache seit vielen Jahren Dokumentationen als Autor und Regisseur fürs Fernsehen. Wobei die Mischform, mit der wir es heute zu tun haben, auch etwas ist, was mich schon immer sehr interessiert hat. Also wie man inszenierte Teile mit dokumentarischen Teilen verknüpfen kann, ohne dass es falsch wird, ohne dass es verfälscht wird oder auch ohne dass es Fake News wird.
Die Leute sind überanstrengt. Deshalb werden sie so oft krank. Und die Arbeit auf der Werft ist gefährlich. Jeder Vierte hat einen Unfall. Wenn Alfred mal invalide wird, dann ist es aus.
Es war so eine Faustregel, jedes Schiff ein Tode.
Hans-Gerhard Loy, ehemaliger Werftarbeiter Flensburg.
Und jedes Mal, wenn so ein Unfall passierte, dann stand die Werft still. Für eine ganze Zeit. So. Dann waren die Leute, die Kollegen schockiert. Und es dauerte doch wieder eine Zeit, ehe es dann weitergeht.
Was, wenn Alfred ums Leben kommt? Was wird dann aus uns? Hier in Kielgarden kennen uns alle als Familie Frese. Und ich bin Emma. Genau wie ich haben hier noch tausende andere Frauen Sorge um ihre Männer, die auf Howald schuften. Das kann so nicht weitergehen.
Der Metallarbeiterstreik in Schleswig-Holstein begann am 24. Oktober 1956. Infolge einer Urabstimmung wurde gestreikt, um im Wesentlichen drei Forderungen durchzusetzen. Erstens Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Für uns heute selbstverständlich. Damals gab es das nur für Angestellte, nicht für die Arbeiter, die die Mehrheit bildeten. Zweitens verlängerten Urlaub. Also das war nach Alter gestaffelt und sehr wenig im Vergleich zu heute. Viele hatten überhaupt nur 2 Wochen Urlaub im Jahr. Und das dritte, erstmalige Einführung von Urlaubsgeld. Also eine extra Zahlung dafür, dass man auch mal wohin fahren konnte. Nicht nur mit dem Fahrrad von Flensburg nach Dänemark.
Über 10.000, nur auf Howald. Alle Maschinen stehen still. Lübeck, Lauenburg, Rendsburg. Da wird der Westfalen ganz schön aus der Wäsche gucken, dass seine Schiffe jetzt auf dem Trockenen stehen.
Der König von Garden, der glaubt jetzt, dass er was Besseres ist.
Dabei kommt er selber von hier. Damit hat er nicht gerechnet, dass wir jetzt wirklich alle aufhören zu arbeiten.
Alle ist gut.
Die Kohlen sind da.
Ich komm gleich.
Du hamsterst.
Ja. Naja, besser die Vorräte aufstocken.
Man weiß ja nicht, was kommt.
Im Mittelpunkt steht Familie Frese. Der Name ist entnommen der Streikzeitung, die damals fast täglich erschien und eine riesige Funktion hatte für den Zusammenhalt der Streikenden, für den Informationsaustausch und auch für das Selbstbewusstsein der Gewerkschaftsleute. Die Familie besteht aus dem Vater Alfred, ein Werftarbeiter, der den Krieg mitgemacht hat an der Front, der auch einen Gesundheitsschaden davongetragen hat, der aber trotzdem ein guter, starker noch etwas früher hätte man vielleicht gesagt, ein Proletarier im besten Sinne ist. Und seine Frau Emma ist natürlich, auch das ist, glaube ich, typisch für die Zeit in diesen Familien, ist die Entschiedene, ist der Kopf der Familie, ist diejenige, die Entscheidungen trifft oder zumindest mittrifft. Und sie ist diejenige, die das tägliche Überleben am Hals hat, weil sie den Haushalt schmeißen muss. Denn es gibt zwei Kinder, in dem Fall zwei Töchter. Die eine ist 16 ungefähr, die andere ist ein Schulkind. Gerda und Marianne heißen sie. Und das, was unsere Geschichte im Großen erzählt, nämlich die Durchsetzung eines Kampfes um bestimmte Rechte, in dem Fall um Anerkennung, um Gerechtigkeit, um Respekt, das erleben wir in dieser Familie im Kleinen, weil die ältere dieser Töchter etwas will, was uns auch heute selbstverständlich vorkommt, die will eine Ausbildung machen. Und das bedurfte schwerer Kämpfe und wie es am Schluss ausgeht, wird hier noch nicht verraten.
Es wird einem nichts geschenkt. Genug zu essen haben wir nur durch unseren Garten. Aber sonst, in der Stadt, wird schon wieder reichlich gekauft. Die Geschäfte sind voll. Aber das ist mehr was für die besseren Leute. Heile Welt gibt's nur in der Reklame.
Familie Sparsam macht es richtig. Der Pfennig ist beim Einkauf wichtig. Seitdem sie sich durch Gütex kleiden, gibt's viele, die sie recht beneiden.
Warum erhalten Angestellte im Krankheitsfall weiterhin ihren Lohn? Ja, und wir Arbeiter nicht? Weil wir wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das ist kein Privileg. Das ist ein Grundrecht.
Howald hatte sowas wie 13.000 Menschen in Beschäftigung. Wobei man sich auch klar machen muss, es gab damals etwas, was es heute nicht mehr gibt, nämlich eine strikte Teilung zwischen Arbeitern und Angestellten. Die Arbeiter, ich benutze nur die männliche Form, weil es überwiegend männliche Beschäftigte waren. Die Arbeiter waren weitaus in der Überzahl, ungefähr im Verhältnis 9:1. Und das kann man vermutlich zum Teil auf die gesamte Gesellschaft übertragen, auf die gesamte Wirtschaft. Die Arbeiter waren in der Mehrheit, aber sie waren Beschäftigte zweiter Klasse. Das bedeutet, da ist schon diese Diskrepanz zu spüren, die sich dann in diesem Streik Bahn gebrochen hat.
Dieser Betrieb wird bestreikt, steht auf einem roten Schild vor dem Eingang der Kieler Howald-Werke. Und wie hier in Kiel, so wird in den 16 anderen Betrieben der Metallgroßindustrie hier in Schleswig-Holstein seit 2 Tagen gestreikt. Tiefe Ruhe über dem Gelände dieser großen Werft. Nur an den Eingängen stehen die Streikposten und halten, glaube ich, Tag und Nacht hier Wache. Schließen Sie diesen Betrieb nun hermetisch ab oder lassen Sie nur noch einen Notdienst hier hindurch?
Oh, wir schließen nicht hermetisch ab, sondern es besteht ja mit der Gewerkschaft und dem Unternehmerverbänden eine Abmachung, dass Notdienst durchgeführt werden muss.
Ja, auch die Angestellten, die ja nicht diesen Streik mitmachen, die werden auch hineingelassen, nicht?
Oh, wir sind sogar noch sehr weitgehender. Wir lassen sogar noch Kollegen rein, die nicht im richtigen Angestelltenverhältnis sind. Auch dazu natürlich noch die Angestellten und Lehrlinge.
Ja, aber es bedarf dazu eines Sonderausweises, nicht?
Ja, also die vom Notdienst haben einen Sonderausweis, die Angestellten und Lehrlinge auch. Außerdem haben noch Ausweise Fremdfirmen, die noch einige Aufträge hier zu erledigen haben.
Ja, und die Stimmung ist bei Ihnen ja sehr gut, wie ich feststellte, als ich hierher kam, nicht?
Und die Stimmung ist blendend. Ja, blendend ist sie.
Wie lange glauben Sie denn, diesen Streik durchhalten zu können?
Oh, wir hoffen, dass der Unternehmer bald nachgibt, denn wir sind gut versorgt. unsere Gewerkschaft hat für uns vorgesorgt.
Ja, wie hoch ist denn nun Ihre Streikauslösung, Ihr Streik?
Ich selber bezahle 1,80 Mark, ich bin ledig, ich bekomme 51,60 Mark. Würde ich nur noch eine Frau haben, dann würde ich 5,40 Mark oder 5,60 Mark zubekommen. Und habe ich noch ein Kind, dann würde ich noch mal 5,60 Mark. Das würde ungefähr gut 63 Mark bedeuten.
Ja.
Und somit würde ich damit auskommen.
Ja.
Die Streikenden erhalten Unterstützungen gestaffelt nach ihrer Beitragsleistung und der Dauer der Zugehörigkeit zur IG Metall.
Da muss man sich einmal die Woche melden,
Rudolf Schlawinski,
um auch Geld zu bekommen.
Im Streikbüro wurde das Streikgelder ausgezahlt. 18 Mark gab es damals und 25 Mark für Wohnung.
Harry Köpsel.
Das war dann die Wohnmiete.
Je länger der Streik dauerte, wurde die Kasse immer leerer.
Erich Hansen, ehemaliger Werftarbeiter, Kiel.
Ich habe, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen als Schüler, für einen Lübecker Elektrohändler Geräte abgeholt, zum Reparieren hingebracht und reparierte Geräte wieder zurücktransportiert per Fahrrad.
Björn Engholm.
Dieser Händler war zugleich auch einer der wenigen, die Großlautsprecheranlagen bauen konnten. Und er wurde engagiert von der IG Metall für die Lautsprecheranlagen während des Streiks. Und in den etwas ruhigen Zeiten hat er mich hingestellt und hat gesagt, du hast den Lautstärkeregler in der Hand. Und da dieses Engagement, das sie alle da reingebracht haben, mich als junger Mensch völlig begeistert und eingenommen hat, habe ich ihnen immer eher ein bisschen mehr Lautstärke gegeben als zu wenig. Ich konnte in einer Stunde mit Glück 1 Mark bis 1,50 Mark machen. Und das war mehr als das, was ein Arbeiter im Krankheitsfall stundenmäßig berechnet erhielt. Und da habe ich begriffen, was für ein Kummerlohn das für diese harte Arbeit damals bedeutet haben muss.
Björn Engholm, er war damals Schüler, 16 Jahre, wurde während des Streiks 17. Und es war ein Schuss ins Blaue. Wir haben ihn mal angeschrieben, ob er irgendwas von dem Streik mitgekriegt hat. Und siehe da, er stand auf dem Kundgebungsplatz und hat den Lautsprecherregler in der Hand gehabt.
Ich glaube auch, dass die politischen Bemühungen damals eher darauf gerichtet waren, die Tarifautonomie sanft etwas einzuschränken. Bis zu Adenauer muss der Streik gedrungen sein. Da war nicht Gewerkschaftsliebe im Spiel, sondern eher die Frage, wie kriegt man die Leute sozusagen wieder zur Ruhe.
Ein Blatt, beidseitig bedruckt, 4 Seiten. Sehr gut. Danke, Kollegen.
Ich erinnere deutlich, dass ein junger Forscher, fescher Junge auftrat, der hieß Runau. Heinz Runau war damals der Organisator in Hamburg für die IG Metall.
Der Runau, der die Streiknachrichten auf die Beine stellt, der weiß einfach, was er da macht. Der versteht was davon. Wir lesen das inzwischen sogar lieber als die Volkszeitung. Weil wir so voneinander wissen, wie es anderen Streikenden geht.
Diese Streiknachrichten waren grundsätzlich der Zusammenhalt, die Klammer und das Informationsblatt für die Streikenden. Das wurde von jedem gelesen. Und es war so gestaltet mit Karikaturen, mit Preisrätseln, dass das von den Kollegen geradezu erwartet wurde.
Hier werden die Zeitungen verpackt. Mit Streifband gehen sie auf die Reise, sogar ins Ausland.
Genau, das ist unsere wichtigste Waffe, Information.
Aber wo hängen wir das Informationsblatt überall aus?
Kein Blatt, eine richtige Zeitung. Information aus erster Hand, für die Streikenden und ihre Familien. In allen Streiklokalen, auf den Streikposten, auf der Straße. Auch da, wo noch gar nicht gestreikt wird. Die Druckerei der VZ in Kiel hat mir eben fernmündlich ein Sonderangebot zugesichert. Für die Streiknachrichten.
Das ist gut.
Heinz, bezieht die Frauen ein. Sie schultern die Last der Familien. Die Frauen werden darüber entscheiden, was tragbar ist und was nicht.
Wir sollten stark über einen Ausgleich nachdenken. Für die Entbehrung, die auf alle zukommt.
Schachturniere und Kaffeekränzchen?
Warum nicht? Theater, Kino, Kabarett. Alles, was die Sorgen vertreibt.
Und Kraft schenkt.
Gut, ja, die werden wir brauchen. Bildstein und seine Unternehmerverbände werden alles dran setzen, uns niederzuringen.
Lasst es uns angehen.
Aber darüber wollen die Arbeitgeber noch nicht mal mit uns reden.
Der Streik zog sich hin bis in den Dezember, ohne dass viel passierte. Die Arbeitgeber hatten vermutlich die Hoffnung, dass zu Weihnachten der Kampfesmut erlahmt und die, besonders die Mütter in den Arbeiterfamilien, darauf drangen, jetzt wollen wir mal wieder feiern und den Streik vergessen. Dazu kam es aber nicht. Es gab dann Ende des Jahres 56 erstmals Verhandlungen, also offizielle Schlichtungsverhandlungen mit einem Ergebnis, dass die Arbeitnehmer ablehnten, also die Gewerkschaften, und in einer Urabstimmung über 90% der Gewerkschafter auch abgelehnt haben. Dann wurde erneut verhandelt.
Na dann mal frohe Weihnachten, das schreiben die hier einfach so drunter.
Wo?
Na hier, lies doch selber. Weihnachten steht vor der Tür, da will man sich doch einen Weihnachtsbraten leisten können und überhaupt seinen Kindern etwas schenken.
Ja, wir schenken ihnen doch was.
Ach, darum geht's doch gar nicht.
Warum denn dann?
Das, was die von Howald hier schreiben, das stimmt und ist trotzdem nicht richtig.
Wir sollen froh sein, dass sie überhaupt was kriegen. Bei uns gab's früher gar nichts, außer vielleicht einen Klaps auf den Hintern.
Kinder wünschen sich nun mal was.
Aber mal keine Ansprüche stellen hier, ne?
Wünsche haben sie, Alfred. Und die wollen wir ihnen doch erfüllen, oder nicht? Die sollen es doch mal besser haben als wir.
Ja, das haben sie doch.
Ja? Wo denn? Was haben wir ihnen denn zu bieten? Schau dich doch mal um. Hä? Es reicht doch hier hinten und vorne nicht. Wir hätten nicht mal genug zu essen, wenn wir nicht das Schwein und die Hühner hätten. Aber eigentlich wollten wir das nicht mehr. Mit Stall. Wir hätten auch bei deinen Eltern bleiben können. Wenn sie sich was wünscht, dann können wir uns das nicht leisten. Kleider, die sie hat, die sind verschlissen. Die Stoffe, die ich bekomme, um das selber zu machen, die sind einfach alt und rau und nicht das, was man dafür braucht. Was habe ich Ihnen zu bieten, Alfred? Nichts. Und der Streik geht schon so lange. Es gibt immer noch kein Ergebnis.
Schon über 2 Monate ruht die Arbeit in der Metallindustrie dieses wirtschaftlich so anfälligen Bundeslandes.
Auch die Erhöhung der Kohlen- und Stahlpreise im Oktober hängt zum Teil mit der Arbeitszeitverkürzung und der Lohnerhöhung zusammen.
Eine Familie im Streik hatte eine Menge Schwierigkeiten zu überwinden. Erstens, das Geld reichte nicht. Es gab zwar von der Gewerkschaftsseite eine Streikunterstützungsleistung, in unterschiedlicher Höhe, das hing davon ab, wie lange man und wie viel man einbezahlt hatte vorher. Man kann sagen, das war vielleicht so in der Größenordnung 70% des normalen Verdienstes. Da muss man aber wissen, dass die meisten dieser zum Beispiel Werftarbeiter bei Howald sehr viel mehr gearbeitet haben als die normalen 100%. Das heißt, das fiel auch weg. Die Überstunden waren natürlich auch nicht mehr in der Kasse angekommen. Mit anderen Worten, das Geld war knapp. Zweitens, man war ausgesetzt ständigen Verlockungen, will ich es mal nennen, Versuchungen. Die Arbeitgeber haben natürlich versucht, die Streikenden zu beeinflussen, zu sagen, wenn ihr jetzt wieder kommt, wir bieten euch mal an eine Extraprämie von 2 Mark, viel Geld, wenn man denkt, der Stundenlohn lag irgendwo zwischen 1 Mark und 1,80 Mark, je nach Beschäftigung. Also es gab den Versuch, die Streikfront zu brechen.
2 Mark täglich extra für jeden Arbeiter, der auf die Werft zurückkehrt.
Plus Sonderprämie. Das ist viel Geld. Margit, du überlegst doch jetzt hoffentlich nicht, das zu machen.
Schweine!
Ich kann ja zumindest mal lesen, was da drin steht. Eine ganz üble Masche steht da drin.
Diese Hirtenbriefe, die brauchst du gar nicht lesen. Die kannst du gleich mit aufs Scheißhaus nehmen.
Alfred.
Hein Wadler sagt, dass die das jetzt überall probieren, die Leute wieder auf die Werften zu holen. Und dass das ein Zeichen ist, dass der Streik wirkt. Dass die Muffensausen kriegen.
Der Streik wirkt überhaupt nicht. Oder tut sich da irgendwas? Wart mal ab.
Aber sie waren nicht sehr erfolgreich. Also bei den 13.000, um im Beispiel Howald zu bleiben, von den 13.000 Arbeitern, die dort beschäftigt waren, waren vielleicht 12 Streikbrecher, also sehr wenige. Trotzdem war das immer eine Frage in den Familien. Wollen wir wirklich weiter streiken? Das Geld geht aus. Wir werden nicht satt. Gut, der eine oder andere hat vielleicht einen Schrebergarten, hat ein paar Kartoffeln noch selbst oder ein paar Hühner, vielleicht sogar ein Schwein. Man hat sich gegenseitig geholfen. Also dadurch war es überhaupt wahrscheinlich nur möglich, dass dieser Streik so lange anhielt.
Werner hat recht. Wir sind stark. Wir haben großen Rückhalt, Margit. In der Stadt und in der Bevölkerung. Der Gemischtwarenladen am Veneta-Platz habe ich jetzt auch gesehen. Die machen Tabakwaren und Bohnenkaffee für Streikende billiger. Und der Schuster unten an der Ecke, der gibt auch Rabatt auf die neuen Sohlen. Man muss nur zeigen, dass man Mitglied ist.
Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie die Wohnung heizen, wie den Strom bezahlen.
Wenn du frierst, kommst du zu uns.
Genau. Wir sind da jetzt alle zusammen drin. Wir müssen das jetzt durchstehen. Ja? Damit die sehen, dass sie das nicht mehr mit uns machen können.
Alle, die sozusagen in der gegnerischen Klasse sich befanden, haben diesen Streik torpediert, wo es nur irgend ging. Zum Teil Wohnungen gekündigt.
Hans-Ulrich Stangen.
Zum Teil die Leute aus den Krankenkassen geschmissen.
Ich hatte eine sehr nette Nachbarin. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Und wir haben uns auch manchmal was zu essen abgegeben.
Lilly Masut.
Ich weiß noch, meine Nachbarin in der Johannesstraße, die brachte mir dann mittags manchmal für die Kinder Essen rüber. Doch, wir haben uns sehr unterstützt.
Das haben wir so gelernt. Also, wenn da irgendwie was war, dann hat man zu helfen. Und das haben wir Kinder eben so mitgekriegt.
Lisa Galle.
Das wäre so, ja, hilfsbereit und so. Das mussten wir. Und zusammenhalten.
Der Mut der Leute, das lässt sich nur erzählen, das lässt sich nicht erklären. Die Leute waren so, dass sie gesagt haben, in ihrer überwiegenden Mehrzahl, wir ziehen das jetzt durch. Wir wollen das. Das ist auch nur zu erklären, wenn man weiß, dass es eben einen viel engeren Zusammenhalt gab in den Stadtvierteln, in den Nachbarschaften, in den Belegschaften der Firmen. Der Zusammenhalt in den Betrieben spielte eine ganz andere Rolle, ganz offensichtlich als heute. Und auch natürlich der Zusammenhalt in den Gewerkschaften. So, also der Mut der Menschen wurde da unterstützt, aber letztlich die Entscheidung zu sagen, jawohl, so machen wir das, wir bleiben am Ball, wir bleiben stark, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir lassen uns nicht einwickeln. Das ist etwas, das hat es 10.000-fach gegeben. Dafür kann man die Menschen nur bewundern und ich finde, man muss es auch nicht erklären. Man kann es erzählen, es war so und die Leute ein bisschen ins Herz schließen.
Es war ja registriert, wie viele Streikende waren. Und es bekam wirklich für jede Familie oder jeden Streikenden ein Paket.
Lena Schulz.
Das war also schon erstaunlich.
Ehemalige Angestellte der IG Metall.
Eins der Pakete ist für uns, aber wir packen auch was für unsere Nachbarn ein.
Machst du hier noch einen Zweig dran?
Mach ich doch.
Für die Koppelmanns von unten auf?
Nächstes Jahr wieder. Das ist für Frau Westhoff und ihre Familie.
Aber die kennen wir doch gar nicht so gut.
Da ist der Mann gestorben. Bei denen ist gerade sehr knapp.
Die dänischen Werftarbeiter erklären sich solidarisch. Die weigern sich, die Aufträge der deutschen Werften, die am Streik beteiligt sind, anzunehmen.
Damit haben wir sie.
Plötzlich zu sehen, also die anderen Kollegen fiebern mit uns und wir sind so wichtig, wir müssen einfach über Weihnachten durchhalten.
Wir waren hundertprozentig überzeugt von denen, wofür wir streiken. Also das, und was der Arbeitgeber sagt, letzten Endes ist der Arbeitgeber von uns abhängig und nicht umgekehrt. Nicht? So sehe ich das.
Kurz nach Weihnachten gibt es dann endlich ein Schlichtungsverfahren. Jetzt soll es plötzlich ganz schnell gehen. Nach über 2,5 Monaten Streik sehnen wir uns nach einem Ergebnis. Aber die Verhandlungen ziehen sich tagelang hin. Die Enttäuschung ist groß. Nur ein kleiner Teil unserer Forderungen soll erfüllt werden. Die Gewerkschaft ruft bei einer Kundgebung in der Ostseehalle dazu auf, diesen Einigungsvorschlag abzulehnen. Eine Urabstimmung soll entscheiden. Alfred wird mit Nein stimmen. Aber die anderen auch?
Nach rund 11 Wochen Streik haben die streikenden Metallarbeiter in Schleswig-Holstein gestern in einer Urabstimmung mit mehr als 97% den Einigungsvorschlag der Schlichtungsstelle abgelehnt.
97% stimmen mit Nein. So stark waren wir noch nie. Damit setzen wir den Streik fort.
Ich bin heute der Meinung, dass in Schleswig-Holstein keine Möglichkeit gegeben ist, den Streik dort zu beenden.
Herr Ministerpräsident, glauben Sie denn, dass es auf der Bonner Ebene möglich sein wird, etwas zu tun, um dieses Ende schneller herbeizuführen?
Ich bin der Meinung, dass die Notwendigkeit heute gegeben ist, dass die Bundesregierung von sich aus den Versuch unternimmt, beide Partner erneut zusammenzuführen und zu einer Beendigung des Streikes zu gelangen.
Von Berlin und nach Kiel. Dort hat sich die Streiksituation in der Metallindustrie weiter verschärft. Wir verlesen den soeben eingetroffenen Bericht unseres Korrespondenten Walter Kari.
Morgen früh werden die Sirenen des Metallhüttenwerkes Lübeck und der Flensburger Kurbelwellen- und Zylinderschleiferei vergeblich das Zeichen zum Arbeitsbeginn geben. Die Dreher, Kranführer und Schweißer werden zwar noch früher als sonst ihre Wohnungen verlassen, aber nicht, um die Revolver-Drehbänke und Niethämmer zu bedienen, sondern um Plakate an den großen Werktoren anzubringen mit der Aufschrift »Hier wird gestreikt«. Die Belegschaften dieser beiden Großbetriebe schließen sich dem Streik der 25.000 Metallarbeiter in Schleswig-Holstein an. Damit hat die zentrale Streikleitung der IG Metall zur Ausweitung des Kampfes aufgerufen, da die Unternehmer sich noch immer weigern, die gewerkschaftlichen Forderungen nach Lohnfortzahlung bei Krankheit, nach Verlängerung des Urlaubs und nach Zahlung eines Urlaubsgeldes anzuerkennen. Ihre unnachgiebige Haltung findet mit der Ausweitung des Kampfes eine deutliche Antwort. Die vom Unternehmerverband behauptete mangelnde Streikbereitschaft der schleswig-holsteinischen Metallarbeiter wird wohl am deutlichsten dadurch widerlegt, dass die zentrale Streikleitung in Kiel stündlich von Gewerkschaftern der noch nicht streikenden Betriebe aufgefordert wird, ihre Werke ebenfalls in den Ausstand einzubeziehen. Wie in den gewerkschaftlichen Streiknachrichten vom heutigen Montag bekannt gegeben wurde, ist in zahlreichen neuen Entschließungen die Forderung nach Streikausdehnung erhoben worden. Aus allen Teilen Deutschlands ist den streikenden Metallarbeitern Sympathie und Solidarität zugesichert worden. Der DGB Landesbezirk Bayern erklärte in einer Solidaritätsadresse: Verfolgen in Sympathie und Anteilnahme euren Kampf um die Verwirklichung der sozialen und politischen Forderungen aus dem Aktionsprogramm. Wir beglückwünschen euch zu eurer mutvollen Entscheidung und wünschen vollen Erfolg.
Es gab am 30. Januar 1957 die dritte Urabstimmung, die zur großen Verwunderung der Gewerkschaftsführung auch mit einem Nein endete zu dem ausgehandelten Schlichtungsergebnis.
Nein. Hier im Kieler Gewerkschaftshaus in der Leginstraße wird in diesen Abendstunden gerade noch das Ergebnis der Urabstimmung ausgezählt. An langen Tischen, die U-förmig aufgebaut sind, sind die Zähler platziert, während ringsherum viele hundert Arbeiter herumstehen, sich das Wahlergebnis ansehen und vor allen Dingen das Wahlergebnis diskutieren. Nun, vielleicht hören Sie im Hintergrund das stereotype Nein, Nein, Nein. Es bedeutet, dass die Arbeiter der schleswig-holsteinischen Metallindustrie weitgehend die Bonner Vorschläge zur Einstellung des Streiks ablehnen. Und nach einem bisher in Kiel verlauteten Teilergebnis ist bereits jetzt feststehend, dass etwa 80% der Kieler Arbeiter den Streik weiter fortführen sollen.
Nein, 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 nein.
Unsere Forderungen sind berechtigt. Lohnfortzahlung nein. Ab dem ersten Krankheitstag, mehr Urlaub und Urlaubsgeld.
Negative Konsequenzen gab es im Grunde nur für Streikbrecher. Die wurden nämlich geschnitten von ihren Kollegen. Also noch auf Jahre hinaus konnte man es erleben, dass Neuankömmlinge in einer Belegschaft gesagt bekamen, da hinten der, mit dem reden wir nicht. Der war Streikbrecher 56, 57. Sowas gab es schon. Ich glaube, die positiven Ergebnisse aus Sicht der Arbeitnehmer haben weitaus überwogen, weil auch, müssen Sie sich vorstellen, das macht was mit dem Selbstbewusstsein. Wenn man so eine lange Streikzeit durchgehalten hat und Ergebnisse erzielt hat und wenn man in dieser Zeit auch einen Zusammenhalt gespürt hat, der viel stärker war als alles, was vorher zu erleben war. Viel stärker natürlich auch als die verordnete Volksgemeinschaft, wie man es damals genannt hatte, im Dritten Reich, das ja noch nicht lange zurücklag. Ich möchte vermuten, auch stärker, weil echter und von unten kommend, als der Zusammenhalt in den sozialistischen Kreisen der jungen DDR damals. Das ist aber eine Spekulation von mir.
Ähnliche Erklärungen gehen bei der zentralen Streikleitung vor allem aus den Ortsgruppen der IG Metall der Bundesrepublik zu.
Für mich hat das etwas mit Arbeitnehmerverräter zu tun, wenn einer ein Streikbrecher ist. So. Und ich kenne auch keinen einzigen Streikbrecher, der hinterher gesagt hat, ich möchte das Ergebnis, was ihr erkämpft habt, nicht haben.
Hans-Gerhard
Leu. Ich nehme das alles mit, was erkämpft worden ist. Und das ist das. Da ist sich keiner zu schade.
Und die alten Kollegen haben mich an die Hand genommen.
Hans-Ulrich Stangl.
Und dann sind wir rumgegangen auf die einzelnen Arbeitsstätten, wo Schweißer tätig waren. Und dann hat er gesagt, und mit dem reden wir nicht. Ich sag weiter, wieso nicht? Der war 1956 Streikbrecher. Mit dem reden wir nicht.
Und von den Streikposten am Tor der Kieler Hochwalzwerke sind wir dann gleich zu einem streikenden Schiffbauer, zu Heinrich Knust, nach Kiel-Elmschenhagen in die Karlsbader Straße gefahren. Und Frau Knust, Sie haben gerade jetzt mal Ihren Mann zu Hause, nicht?
Ja.
Was halten Sie nun von dem Streik?
Nicht? Also wir haben das lange genug vorher gewusst und wir haben uns auch darauf eingestellt. Nicht?
Ja. Wir haben gespart ein bisschen. Ja,
wir haben gespart ein bisschen und wir haben uns unsere Kohlen vorher eingelagert und unsere Kartoffeln eingelagert. Denn das ist ja schließlich das Wichtigste.
Ich hörte vorher am Tor der Hochwalzwerke, dass Sie ja bisher eigentlich ganz gut verdient haben, nicht?
Ja, unser Vater hat sehr gut verdient.
Nicht? Ja, warum streiken Sie dann überhaupt?
Ja, das ist nur eben das, wenn ja nun mal die Krankheit kommt, was ist dann? Dann ist die Familie aufgeschmissen.
Ja, und es geht ja in diesem Fall im Wesentlichen um das Krankheitsgeld, nicht?
Ja, hauptsächlich um das Krankheitsgeld und ja auch etwas mit um das Urlaubsgeld, denn das ist auch sehr wichtig. Denn wir sind im vorigen Jahr, bin ich mit meinem Mann in Urlaub gefahren. Das ist uns von den Hochwalzwerken hier eingerichtet worden. Wir konnten nach Niedersfels fahren, aber ja auch nur unter der Einbindung. Wir haben gespart, wir haben jahrelang drauf sparen müssen.
Alfred sitzt seit Streikbeginn viel in der Stube. Jetzt kriegt er auch zum ersten Mal seine Kinder richtig mit. Und die ihn auch. Klar, dass es da scheppert.
Also das war schon doof, dass mein Mann den ganzen Tag zu Hause war. Er ging einen auf den Geist. Das muss ich sagen. Er mischte sich in alles ein und nichts war richtig, nicht? Und ja, nee, also es war besser ohne Mann zu Hause.
Also Frau Masut ist umwerfend, ja. Eine alte Dame, damals Ehefrau eines Arbeiters, eines Werftarbeiters, die sich erinnert, nun saß der Mann den ganzen Tag zu Hause in der Küche und das fand sie nicht besonders lustig. Das war nicht gemütlich. Der wusste alles besser, der stand immer im Weg. Also die Wohnung war natürlich auch nicht drauf eingerichtet, so wie heute, dass jeder ein bisschen Platz hat und sich entfalten kann. So, das ist so ein kleines Highlight.
Die Frauen, die jetzt trinkende Männer zu Hause haben, die haben es schwer. Und das sind viele. Alkohol spielt eine große Rolle. Nicht nur bei den Chefs, auch auf der Werft, bei der Arbeit und überall.
Während der Woche wurden dort 18.000 Flaschen Bier jeden Tag getrunken. Das waren zwei LKWs von der Eiche und der Holzenbrauerei, die jeden Tag auf die Werft kamen. Aber der Alkoholkonsum ist bei Arbeitern und Angestellten ganz ähnlich.
Und wenn es am Freitag die Lohntüten gab, da war ja immer der sogenannte Lohntütenball, dann waren doch immer ein ganzer Teil Frauen, zum Teil auch mit den Kindern, und haben ihre Männer dann abgeholt, damit dann eben nicht ein ganzer Teil von dem Lohn in die nächste Gastwirtschaft gebracht wird. Aber es gab dann auch Männer, die dann nicht den Hauptausgang genommen haben, die den anderen Weg verschwunden sind.
Die sind dann die Werftstraße hochgegangen und gleich in die nächste Kneipe. Und haben das dann für die Hälfte vertrunken.
Also dieser Satz der Arbeitgeber, sonntags besoffen und montags blau. Das heißt, blau machen bedeutet ja nicht zur Arbeit kommen, nichts tun.
Udo Ehmke, ehemaliger Metallarbeiter, Bargteheide.
Das sind alles so eine Arbeitgebersprüche, die, da kann man sich wirklich nur eigentlich entschuldigen, dass man so eine Gedanken hat. Das ist nicht zutreffend, so ein Quatsch.
Die Unternehmerseite bemüht sich auch heute bereits, wie an den vorhergegangenen Streiktagen, der Öffentlichkeit zu erzählen, dass die Streikfront abbröckle. Da man keine Beweise dafür antreten kann, behauptet man, dass vor einigen Betrieben in Lübeck betriebsfremde Streikposten stehen. Man will damit sagen, dass die Kampfentschlossenheit so schwach ist, dass sich die Streikleitung genötigt fühle, Kollegen aus anderen Betrieben als Streikposten einzusetzen. Das ist die schlechteste und die an den längsten Haaren herbeigezogene Meldung der Unternehmer seit Beginn des Streiks. Natürlich stehen an jedem Tor nur zwei oder drei eingeteilte Streikposten. Und natürlich, und das ist bei allen Streiks und vor allen Werktoren das gleiche Bild, halten sich 10, 20 und 30 Kollegen auf, die diskutieren und Erfahrungen austauschen. Und natürlich auch die Kollegen aus anderen Betrieben, die sich also gegenseitig besuchen. Für die Unternehmer mag dies eine Gefahr sein. Und das sagen sie auch, da ihr Interesse ja dahin geht, die Streikfront aufzuspalten und Streikbrecher in die Betriebe zu bekommen. Wie gut die Stimmung der Kollegen jedoch ist, konnte der Direktor der Nordischen Stahlwerke in Neumünster erfahren. Trotz Kälte und Regen stehen die Streikposten unermüdlich an den Toren. Großzügigerweise erschien der Unternehmer am Werkeingang und meinte jovial lächelnd, wenn Ihnen es zu kalt sein sollte, können Sie ja hereinkommen und arbeiten. Die Streikposten lachten ihn aus und meinten, so leicht wollen wir es den Herren doch nicht machen.
Also wenn wir im Februar die Arbeiten an der Puschkin-Flotte nicht wieder aufnehmen, dann werden die Sowjets die restlichen Aufträge stornieren. Und dann wird Howald zurückfallen in eine Zeit, die uns alle noch in schmerzlicher Erinnerung ist.
Wenn wir der Forderung stattgeben, im Krankheitsfall Löhne weiter zu bezahlen, dann wird dieses Ergebnis die deutsche Wirtschaft lähmen. Nicht nur jetzt, sondern auch für alle zukünftigen Generationen. Dürfen wir eine solche Niederlage zulassen?
Was, wenn nicht?
Und es wurde dann nochmals verhandelt, sodass am, glaube ich, 13. Februar eine Urabstimmung erfolgte, die zwar auch noch mehrheitlich gegen das Schlichtungsergebnis war, aber das war damals nicht anders als heute. Um einen Streik zu beschließen, müssen 75% für Streik sein. Und das war nicht der Fall. Das waren 54, glaube ich, Prozent. Das heißt, der Streik dauerte 114 Tage, war der längste auf jeden Fall bis dahin und auf lange Zeit, wahrscheinlich bis heute, je nachdem, wie man rechnet. Da streiten sich dann die Gelehrten. Also wenn eine einzelne Firma 250 Tage streikt, ist das natürlich länger, aber es sind dann vielleicht 100 Beschäftigte und hier hatten wir es mit über 30.000 zu tun.
Nunmehr hat die IG Metall 6 Kinos in Kiel gemietet, in denen zweimal am Tage kostenlose Filmvorführungen für die Streikenden und ihre Angehörigen stattfinden. Am heutigen ersten Tage besuchten rund 7.000 Kollegen mit ihren Angehörigen diese Vorstellungen. Die Streikleitung hat Gelegenheit, auf jeder Veranstaltung zu sprechen und die Kollegen über ihren Verlauf zu unterrichten. Für den kommenden Mittwoch ist in der Kieler Ostseehalle ein bunter Unterhaltungsabend mit internationalen Gästen vorgesehen, der den Titel trägt Streikrevue. Diese neuen Kampfmethoden der IG Metall und vor allem die Ausweitung des Streiks behagen den Unternehmern überhaupt nicht. Sie führten heute eine große Beratung durch, über deren Ergebnis wir Ihnen wahrscheinlich heute nicht mehr berichten können. Fest steht aber, dass nicht die Front der Streikenden abbröckelt, sondern dass starke Meinungsverschiedenheiten im Unternehmerlager bestehen.
Das war unsere Sendung mit dem Funk durch die Zeit.
Ich möchte heute alle meine Sorgen vergessen.
Ja.
Wir könnten doch auch mal in eine dieser Veranstaltungen gehen. Ins Kabarett.
Ja.
Die Ostseehalle. Sie dient nicht nur den Versammlungen während des Streiks. Auch der Spaß findet seine Zuschauer. Eigens für die Streikenden hat die IG Metall eine Revue zusammengestellt. Eine echte Streikrevue. Wer kann da schon zu Hause bleiben? Na also. Schon ergriffen. Er wird doch nicht der Bernhard Jankstadt.
Es gibt noch viele Gegenstimmen. Dennoch wird das Verhandlungsergebnis am 13. Februar 1957 angenommen und wir beenden den Streik. Die Tore der Werften in ganz Schleswig-Holstein werden sich wieder öffnen.
Es ist viel erreicht worden. Mit dem Streik ist viel erreicht worden.
Rolf Ruge.
Das ist, glaube ich, auch ein Erfolg des Streikes gewesen. Dass man sich selbst untereinander gestärkt hat und dass man auch Rücksicht aufeinander genommen hat und mehr Unterstützung untereinander gehabt hat.
Hans-Gerhard Loy.
Natürlich waren wir stolz, dass wir den Streik, dass wir das so lange durchgehalten haben, waren wir stolz.
Lilly Masut.
Nicht? Das wäre ja unmöglich gewesen, wenn wir Streikbrecher geworden wären.
Ich vermute, dass das Streikergebnis und dann die weitere Entwicklung zur endgültigen Lohnfortzahlung auch das Bewusstsein der Unternehmer für Sicherheit am Arbeitsplatz geschärft hat. Das ist aber natürlich nicht so eindeutig nachzuweisen. Kein Betriebschef hat gesagt, ich will jetzt mal hier einen Sicherheitsbeauftragten installieren, sonst streiken mir die wieder. Meines Wissens hat es das nicht gegeben. Aber natürlich ist es eine logische Vorstellung, wenn die Arbeiter krank sind und das ein Kostenfaktor für den Betrieb wird, dass man dann auch guckt, dass die Arbeiter möglichst weniger Unfälle haben und möglichst länger gesund bleiben. Der Mut der Leute, das lässt sich nur erzählen, das lässt sich nicht erklären. Ich erhoffe mir, dass ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entsteht, dass Wohltaten, die wir heute selbstverständlich in Anspruch nehmen, erkämpft worden sind. Und dass es auch nirgends geschrieben steht, dass wir die für alle Zeiten sicher haben. Dass dieser Streik die Tür geöffnet hat für eine Gleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten, die bis zu ihrer Verwirklichung noch lange dauerte dann. Aber die Tür wurde geöffnet. Und diese geöffnete Tür hat sehr viel dazu beigetragen, dass breite Schichten der Bevölkerung sich mit unserem Gemeinwesen identifizieren. Dass sie nicht sagen, das sind alles Verbrecher, die wollen uns sowieso nur wahlweise ausbeuten oder austauschen oder was so die Verschwörungserzählungen sonst sein mögen, sondern realistisch zu sagen, das ist unser Ding, was hier läuft. Und wie das läuft, das liegt nicht zuletzt an uns. Und das ist Demokratie, wenn sie funktionieren soll, braucht uns dazu auch. Das ist etwas, was sehr aktuell ist und was uns damals auch begegnet ist.
Die mutigen 56, Deutschlands längster Streik. Feature nach dem gleichnamigen Dokudrama von Ingo Helm und Sabine Bernardi. Stimme Emma, Anna Schimrig. Stimme Alfred, David Brendin. Den Film gibt es in der ARD-Mediathek und das Feature in der ARD-Audiothek. Adaption Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024.